Achtung, Achtung!
Auch in Südbaden gab es seit Ende der 60er Jahre eine aktive Bürgerbewegung. Es wurde gegen Notstandsgesetze, gegen die Atomkraft und für den Frieden demonstriert. Für diese Bewegung spielte eine kleine mechanische Maschine eine große Rolle. In ihrer äußeren Form erinnert sie an einen Locher, an einen Wagenheber oder an ein Mikroskop, auch wenn sie keine optischen Geräte enthält. Es ist eine mobile Maschine, die man überall hin mitnehmen und mit der man in kurzer Zeit ein bestimmtes Produkt in großen Mengen produzieren kann. Dieser Aspekt der Massenproduktion erklärt den großen Wert unseres Objekts. Wie bei einem Locher wird auch bei dieser Maschine etwas bearbeitet, indem man auf einen beweglichen Arm Druck ausübt. Allerdings werden hier mehrere Teile zusammengepresst und so zu einem Ganzen geformt. Zu einem Button. Doch was hat eine Buttonmaschine mit der Geschichte Freiburgs zu tun? Heute gilt Freiburg als erste deutsche Großstadt mit einem grünen Oberbürgermeister. Freiburg ist auch als Vorreiter auf dem Gebiet der alternativen Energien bekannt. Der Windpark, der über den Dächern der Stadt thront, macht das schon aus der Ferne sichtbar. Außerdem genießt Freiburg in aller Welt den Ruf als Green City. Besonders die auf erneuerbaren Energien beruhende Vauban-Siedlung wird gerne vorgezeigt. Der britische Observer stellte sogar die Frage, ob Freiburg die grünste Stadt der Welt sei. Die Stadt konnte sich mit der Vauban auf der Expo 2010 in Shanghai präsentieren. Doch woher kommt diese Stellung Freiburgs? Wir finden einen der Gründe hierfür, wenn wir 40 Jahre zurückgehen. Im Jahr 1972 hatte sich erstmals eine breite Bewegung gegen ein geplantes AKW formiert. Diese hatte fast 100.000 Unterschriften gegen das Atomkraftwerk im Rheinauenwald bei Wiel gesammelt. Doch ohne Erfolg. Am 18. Februar 1975, einen Tag nach Baubeginn, besetzten mehrere hundert Menschen aus der Region den Bauplatz, um ihrer Enttäuschung und ihrer Empörung Ausdruck zu verleihen. Zwar wurde der Platz zwei Tage später von der Polizei geräumt, doch kurz darauf war auch sie machtlos. Am 23. Februar nahmen über 20.000 Teilnehmer an einer Großkundgebung der badisch-elsässischen Bürgerinitiativen teil. Das Gelände wurde erneut gestürmt und blieb anschließend 9 Monate lang in der Hand der Atomkraftgegner. Der Protest war grenzüberschreitend.
In Markolsheim gab es die Besetzung gegen das Bleichemiewerk und in Wiel gab es die Besetzung gegen das Atomkraftwerk. Und das waren die ersten ökologischen Bauplatzbesetzungen weltweit.
Axel Mayer, der an den Besetzungen beteiligt war und heute Präsident des BUND im südlichen Oberrhein ist, berichtet.
Als dieses Bleichemiewerk auf legale Art und Weise nicht mehr zu verhindern war, kam es zu dieser Bauplatzbesetzung. Die Bauplatzbesetzung ging ein halbes Jahr und dann wurde dieses Bleichemiewerk von der französischen Regierung verboten. Und da hat die Bevölkerung vor Ort gesehen, man kann auch im Notfall, wenn nichts anderes geht, mit einer Bauplatzbesetzung, mit einer illegalen Aktion etwas erreichen.
In Wiel zeigte sich ein tiefer Wandel im Umgang mit den staatlichen Autoritäten. Aus den bittstellenden Untertanen wurden selbstbewusste Aktivbürger, die die Initiative ergriffen, ihr Schicksal selbst in die Hand nahmen und den Obrigkeiten ihre Loyalität verweigerten. Diese Aktionen waren jedoch nicht immer von Erfolg gekrönt.
Man hat in Brockdorf versucht, das zu imitieren, dort ist es nicht gelungen.
Was war also das Besondere an der Situation in Freiburg?
In Wiel waren das 200-300 Polizisten und zwei Wasserwerfer, die im Wald nicht vorankamen. In den Konflikten später in Brockdorf, Kronde, da waren das Tausende von Polizisten, da waren 20 Wasserwerfer, es war offenes Gelände, es waren Hubschrauber mit Tränengas in der Luft. Das heißt, es gab dann so eine teilmilitärische Aufrüstung. Dann ließ sich das Modell Wiel nicht mehr auf andere Regionen übertragen.
Das Besondere an der Situation in Wiel waren aber nicht nur die äußeren Gegebenheiten. Auch die Zusammensetzung der Protestierenden, die sich aus vielen verschiedenen Gruppen rekrutierten, war von großer Bedeutung.
Es war die richtige Mischung aus engagierter Stadtbevölkerung und engagierter Landbevölkerung. Bauern, Landwirte, Hausfrauen, Winzerinnen, engagierte Menschen von vor Ort. Und es waren aber auch relativ viele Studierende aus Freiburg, die sich eingemischt haben und die damals auch ihr Fachwissen in diese Proteste eingebracht haben.
Doch der Kreis der Protestierenden ging darüber hinaus, bis weit über die Landesgrenzen hinweg. In Markolsheim und Wiel arbeiteten Schweizer, Badener und Elsässer gemeinsam, Hand in Hand.
Das war so eine Bewegung von unten. Das heißt, dass die Badener die Elsässer unterstützt haben in ihrem Kampf gegen das umweltbelastende Bleichemiewerk und dass die Elsässer über den Rhein gekommen sind und haben sich gegen das Atomkraftwerk in Wiel gewehrt.
Doch wie äußerte sich der Protest der Bauplatzbesetzer noch? Um ihren Worten Nachdruck zu verleihen, stellten sie Flugblätter, Plakate und Buttons her, auf denen sie ihre Ablehnung gegen das Atomkraftwerk ausdrückten. Gerade die politischen Buttons waren eine Möglichkeit, auch im Alltag den Protest sichtbar zu machen. Man konnte sich mit einem Button seine Überzeugung einfach ans Revers heften, wie einst die Kokarden in der Französischen Revolution oder 1848. Besonders beliebt war hierbei ein Motiv, das der aus dem Markgräfler Land stammende Hubert Hoffmann entworfen hatte. Inspiriert von einem Plakat aus dem elsässischen Markholzheim entwarf er das noch heute bekannte Neihämmergseid. Vor einem weißen Hintergrund erkennt man zwei bedrohlich wirkende Atommeiler, die wie riesige Schornsteine in die Höhe ragen. Sie werden von einem roten X durchgestrichen. Unter den Atommeilern steht: Kein Atomkraftwerk in Wiel und anderswo. Badisch-Elsässische Bürgerinitiativen. Und darüber steht in großen Buchstaben Neihämmergseid. Dies verlieh dem Protest ein regionales Element und drückte zugleich die Einigkeit der Freiburger Atomkraftgegner aus. Damals zierten viele Buttons mit diesem Motiv die Kleidung. Diese Form des Protests, die von Mitgliedern aller Bevölkerungsgruppen geäußert wurde, erklärt auch die Bedeutsamkeit der Buttonmaschine. Denn sie machte es möglich, innerhalb kürzester Zeit Tausende von Buttons mit demselben Motiv zu drucken. So konnte man seine Meinung ausdrücken, ohne eine große, unhandliche Fahne mit sich herumschleppen zu müssen.
Schließlich, im März 1977, entschied das Verwaltungsgericht Freiburg, dass die Genehmigung zum Bau eines Atomkraftwerkes rechtswidrig war. Das Projekt Wiel wurde aufgeschoben und als das deutsche Atomprogramm mehr und mehr hinterfragt wurde, war auch das AKW Wiel gescheitert. Für die Anti-Atomkraft-Bewegung war dieser Erfolg von enormer Bedeutung. Dies lässt sich anhand von Flugblättern und Plakaten verdeutlichen, die später in Brockdorf oder Gorleben verwendet wurden. Immer wieder wurde Bezug genommen auf Wiel, auch wenn das Neihämmergseid-Motiv dort durch das weltweit bekannte Atomkraft, nein danke, der Dänin Anne Lund ersetzt wurde. Obwohl die Proteste in Brockdorf und Gorleben scheiterten, so konnte man doch ab den 70er Jahren erkennen, dass die Bereitschaft der Bürger, ihrer Unzufriedenheit öffentlich Ausdruck zu geben, rapide zunahm. Wurde von 1975 bis 1978 im Durchschnitt etwa 2800 Mal im Jahr demonstriert, so waren es in den Folgejahren rund doppelt so viele Demonstrationen. Und wie ging es in Wiel weiter, nachdem der Bau des Atomkraftwerkes verhindert worden war?
In Wiel ist zwischenzeitlich ruhig, aber in Freiburg tut sich relativ viel.
Die Bedeutung Freiburgs auf nationaler und internationaler Ebene wurde bereits eingangs erwähnt. Doch auch der Geist der badischen Bürgerinitiativen ist noch heute zu spüren. So wurde im Markgräflerland anfangs des Jahrtausends gleich zweimal der Versuch unternommen, gentechnisch veränderten Mais auszubringen. Beide Versuche konnten von Anhängern verschiedener Umweltbewegungen verhindert werden. Wie 40 Jahre zuvor in Wiel, so führte auch hier das Handeln entschlossener Bürger zum Erfolg. So schließt sich in und um Freiburg ein Kreis, denn
wichtige Wurzeln der Green City Freiburg liegen im Wielerwald.
Sie hörten eine Produktion der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Gesprochen von Björn Hensel, mit Beiträgen von Amrei Köhnlein und Lena Eckert. Geschrieben und produziert 2013 im Rahmen des Projektseminars Die Geschichte Freiburgs in 20 Objekten unter der Leitung von Professor Dr. Bernd Grewe und Diplompädagoge Matthias Baumann.